Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy.
Mein Name ist Annika.
Und wir machen diesen Podcast hier über psychische Störungsbilder. In jeder Folge behandeln wir immer ein Störungsbild und in dieser Folge ist es die Autismus-Spektrum-Störung. Und Annika und ich haben beide zusammen die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und haben auch eine längere Zeit in der Psychiatrie gearbeitet. Ich arbeite immer noch da. Annika hat jetzt gerade, also was heißt jetzt gerade, hat jetzt schon ein bisschen länger ihren Abschluss als Psychologin in der Tasche und Annika ist Psychologin. Ja, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und wir starten in den Folgen immer mit einem Fallbeispiel, damit ihr so eine grobe Übersicht bekommt, worum es geht und gehen dann in der Folge weiter über Diagnosekriterien, über Therapie und reden dann auch in unserem Talk über unsere persönlichen Erfahrungen mit dem entsprechenden Störungsbild im beruflichen Alltag. Und dann würde ich jetzt mal direkt an Annika weitergeben, denn die hat uns heute das Fallbeispiel mitgebracht.
Ja, vielen Dank, Lucy. Genau so sieht's aus. Also das Thema ist ja Autismus und wir haben so einen kleinen Fokus auf das Asperger-Syndrom. Und ich bin eigentlich immer ein Fan davon, auch Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Oder wenn wir beide quasi so viel Erfahrung mit dem Störungsbild haben, dann kann man immer ganz gut so ein eigenes Fallbeispiel schreiben. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Deswegen habe ich mich an einem Online-Artikel von dem Spiegel, also der Zeitschrift dem Spiegel, orientiert, wo eben insgesamt 4 betroffene Personen über ihr Leben mit dem Autismus gesprochen haben. Und ich habe mir da 2 Fallbeispiele rausgesucht, die ich euch dann nacheinander vorlese. Hat auch den Grund, dass Autismus oder auch das Asperger-Syndrom einfach sehr unterschiedlich in Erscheinung treten können und vielleicht dieses stereotype Bild, was wir haben, gar nicht dem entspricht, wie es tatsächlich in der Realität ist. Und daher noch einmal der Hinweis, beide Beispiele basieren auf einem Online-Spiegel-Artikel. Den Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes, dann könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen und auch die 2 anderen Fallbeispiele noch durchlesen selber. Das erste Fallbeispiel stammt von einer 24-jährigen Studentin mit der Diagnose Asperger-Syndrom, die sich wünschte, die Menschen wären nummeriert. Das Asperger-Syndrom macht sich bei mir schon in meiner Kindheit bemerkbar. Am liebsten spielte ich alleine, höchstens aber mit Jungs. Und ich hatte Spezialinteressen. Mich faszinierten Lexika. Als ich 10 war, las ich über Monate ein 10-bändiges Lexikon durch. Später klassifizierte ich teilweise stundenlang Wolken nach deren Größe, Art und Beschaffenheit. Diese Andersartigkeit, wie ich die Störung bezeichne, hat auf der einen Seite dazu geführt, dass ich Details sehr gut wahrnehmen kann und mir gut merken kann und ein sehr gutes Gefühl für Zahlen habe. So kann ich beispielsweise problemlos 5690 mal 337 im Kopf multiplizieren. Ich habe aber auch schon mal Tabellen zur Binomialverteilung auswendig gelernt. Für mein Studium sind diese Fähigkeiten hilfreich. Ich studiere Biophysik und Biochemie. Dagegen ist es sehr schwierig für mich, mir Gesichter zu merken. Hin und wieder passiert es zum Beispiel, dass ich Kommilitonen auf Fotos nicht wiedererkenne. Oft wünschte ich mir, die Menschen wären nummeriert. Das würde so vieles für mich erleichtern. Probleme bereitet mir insbesondere das Interpretieren von Mimiken und Gestiken. Wenn ich etwa Kommilitonen oder dem Professor Ergebnisse meiner Arbeiten vorstelle, fällt es mir schwer zu erkennen, ob sie kritisch, fragend oder nachdenklich gucken. Mimiken erkennen kostet große Kraft. Es wäre mir unangenehm, wenn andere wüssten, dass ich Dinge nicht kann, die andere angeboren haben. Während andere Menschen ganz automatisch zum Beispiel die Stirnfalten legen oder ihre Stimme erheben, musste ich das über Jahre trainieren. Manchmal passiert es mir dennoch, dass ich völlig monoton mit neutralem Blick, das war das tollste Erlebnis dieses Jahres, sage. Viele Menschen reagieren irritiert, wenn ich ihnen während eines Gesprächs nicht in die Augen blicke, sondern stattdessen das ganze Gesicht mustere. Nun muss ich sehr viel Energie in die Interpretation von Mimiken stecken, vor allem bei lebhaften Diskussionen mit anderen Personen. Deshalb brauche ich zur Erholung oft Zeit für mich allein. Besonders wichtig ist ein absolut gleichförmiger Tagesablauf. Spontane Treffen mit Bekannten sind für mich nicht möglich. Doch eigentlich fallen wir nicht so sehr auf wie andere, stärkere betroffene Autisten. Doch gelegentlich verraten wir uns durch eine oft sehr formelle Sprachweise, einen ungewöhnlichen Gang oder einen ungewöhnlichen Humor. Doch trotz meiner Mühen, möglichst nicht aufzufallen, gelte ich überall an der Uni als sonderbar. Asperger-Autisten sind meistens extrem egozentrisch und stur. Es kostet viel Kraft, nicht so zu sein, und ich kann es nicht immer abschalten. Dabei habe ich ebenso wie andere Menschen viele Gefühle, auch wenn man mir das nicht ansieht. Ich mag vielleicht anders fühlen, aber Mitleid zum Beispiel kann ich durchaus empfinden, auch wenn sich der Mythos hält, dass Autisten das nicht könnten. Ich empfinde aber nur Mitleid gegenüber Leuten, die ich kenne. Das war das erste Beispiel. Zum Vergleich lese ich euch jetzt noch ein kürzeres Fallbeispiel eines 16-jährigen Berufsschülers vor, den aus in der Störung liegenden Gründen besonders wütend macht, wenn Mitschüler ihn anlügen. Ich bin im ersten Schuljahr einer kaufmännischen Berufsfachschule. Oft loben mich die Lehrer für meine überdurchschnittlichen Leistungen. In der großen Pause gehe ich normalerweise direkt ins nächste Klassenzimmer und warte dort, bis der Unterricht weitergeht. Witze, die meine Klassenkameraden erzählen, verstehe ich häufig nicht. Mit Ironie kann ich genauso wenig umgehen. Ich nehme alles gleich ernst. Das verstehen die anderen nicht. Es nervt mich, wenn mich Mitschüler dumm anmachen oder vor anderen über mich und meine Verhaltensweisen herziehen. Dann neige ich zu Wutausbrüchen. Die Diagnose Asperger-Syndrom bekam ich Mitte 2009. Da war ich 13. Besonders erschreckt hat mich das aber nicht, denn eigentlich wusste ich schon, dass ich anders als normale Menschen bin. Umarmungen sind unerträglich. Freunde in der Schule habe ich nicht. Denn obwohl meine Mitschüler wissen, dass ich Asperger-Autist bin, verstehen sie nicht genau, was das ist und wie sie damit umgehen sollen. Vor einigen Wochen wollte mich ein Klassenkamerad freundschaftlich umarmen. Ich habe das aber nicht zugelassen, denn ich kann das nicht ab. Das ist typisch für Asperger-Autisten. Wir mögen körperliche Nähe nicht. Einmal haben mich zwei Mitschüler nach der Schule verfolgt. Sie stiegen in den gleichen Zug und liefen mir mit etwas Abstand hinterher. Bis vor meine Haustüre. Als ich sie am nächsten Tag darauf ansprach und fragte, warum sie das getan hätten, taten sie so, als ob sie das nicht getan hätten und davon nichts wüssten. Das war natürlich gelogen. Das gefällt mir gar nicht und macht mich wütend. Da ich nicht lügen kann, wie eigentlich alle Autisten, kann ich diese Handlungsweisen nicht verstehen.
Danke für die zwei Fallbeispiele. Ich fand das schon sehr, sehr gut zusammengefasst und man kriegt auf jeden Fall einen Überblick davon, was so dahinter steckt und was Betroffene ja in Anführungsstrichen durchmachen. Aber ich würde jetzt ganz gerne noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Und zwar die Autismus-Spektrum-Störung, oder ich würde jetzt auch mal ganz kurz das immer als ASS benennen, ja, ist eine neurologische Entwicklungsstörung und die sich in unterschiedlichen Verhaltens- und Kommunikationsmustern äußert. Sie beeinflusst die Art und Weise, wie eine Person Informationen verarbeitet, soziale Interaktionen durchführt und wie die Person auch ihre Umwelt wahrnimmt. Und Autismus wird oft als sogenanntes Spektrum bezeichnet, weil es halt verschiedene Formen von Symptomen, Schweregraden und auch individuellen Merkmalen gibt. Ja, die Hauptmerkmale von Autismus sind zum einen Schwierigkeiten, wie gesagt, in der sozialen Interaktion. Das heißt, Menschen mit Autismus haben halt oft Schwierigkeiten, soziale Signale zu erkennen und auch zu verstehen, wie auch in Annikas Fallbeispiel. Sie könnten Schwierigkeiten haben, Blickkontakt herzustellen, Empathie zu zeigen oder auch nonverbale Kommunikation richtig zu interpretieren. Und viele können tatsächlich auch gewisse Gesichtsausdrücke nicht richtig deuten, wie zum Beispiel, wenn jemand sauer ist, wenn jemand irritiert ist, was für nicht betroffene Menschen absolut selbstverständlich ist. Und andere Merkmale könnten aber auch eine eingeschränkte und sich oft wiederholende Verhaltensweisen sein, wie beispielsweise können Betroffene sich stark auf bestimmte Aktivitäten oder Interessen konzentrieren und ja, sie mögen halt auch Routinen und Strukturen. Und sie können auch stereotype Verhaltensweisen wie Handflattern oder so wiederholte Bewegungen zeigen, was ja andere so als Tick bezeichnen würden. Und unter anderem können Betroffene aber auch über- oder unterempfindlich auf Sinnesreize wie zum Beispiel Licht, Geräusche, Berührungen oder auch Gerüche reagieren. Und das kann auch bei Betroffenen entsprechend auch ja zu Reizüberflutung führen und auch das Verhalten beeinflussen. Ja, aber wichtig zu betonen ist, dass Autismus sehr unterschiedlich sein kann. Einige Menschen im Autismus-Spektrum können halt hohe kognitive Fähigkeiten haben und unabhängig leben, während andere Unterstützung in vielen Bereichen ihres Lebens benötigen. Ja, und wenn wir über Autismus sprechen, sprechen wir, wie gesagt, über die Autismus-Spektrum-Störungen. In der ICD-10 sind noch gewisse Subformen als einzelne Diagnose aufgeführt. Da ist jetzt vorab festzuhalten, dass in der aktuellen diagnostischen Klassifikation wie der ICD-11 und auch dem DSM-5 diese Unterscheidung nicht mehr getroffen wird und alle Formen von Autismus, wie gesagt, dann unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst sind. Ich habe trotzdem mal diese Formen vorbereitet, damit ihr trotzdem mal eine Übersicht habt und mal einen Einblick bekommt. Also generell wurde dort einmal unterschieden zwischen den typischen Autismus, der atypische Autismus und dem Asperger-Syndrom. Und zum Beispiel die Diagnosekriterien für den typischen Autismus wären zum Beispiel einmal eine tiefgreifende Störung der Entwicklung des aktiven Sozialverhaltens, die in der Regel vor dem dritten Lebensjahr beginnt und sich auf vielfältige Bereiche der Kommunikation und des Verhaltens erstreckt. Und dann weiter, dass keine ausgeprägte Verzögerung der allgemeinen Sprachentwicklung im Gegensatz zur tiefgreifenden Entwicklungsstörung besteht. Und dann haben wir noch den nächsten Punkt, dass keine körperliche Entwicklungsverzögerung, keine besonderen Interessen oder Aktivitäten, die Stereotype oder wiederholende Bewegungen einschließen. Und diese Form, also dieser typische Autismus, der da beschrieben worden ist, ist oftmals bekannt unter dem Begriff des frühkindlichen Autismus, da sie halt bereits vor dem dritten Lebensjahr diagnostiziert wird und entsprechend betroffene Kinder bereits schon in dem Alter in gewissen Bereichen Auffälligkeiten zeigen. Ja, und zum Beispiel beim atypischen Autismus, also diese Form unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder halt durch das Alter des Krankheitsbeginns oder halt dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen Bereichen erfüllt werden, ist also so eine Subkategorie und ist immer dann verwendet worden, wenn diese, ich nenne es jetzt mal beeinträchtigte Entwicklung oder verzögerte Entwicklung erst nach dem dritten Lebensjahr aufgetreten ist. Ansonsten unterscheiden sich halt die Symptome eher weniger. Und dann halt noch das Asperger-Syndrom, worauf wir uns ja auch so ein bisschen fokussieren in der Folge. Haben wir zum Beispiel einmal den Punkt, was für die Diagnosekriterien benannt worden ist, typische und charakteristische Störungen des aktiven Sozialverhaltens, die oft erst in später Kindheit oder Jugend auffällt und weiter noch keine ausgeprägte allgemeine Verzögerung der Sprachentwicklung und keine ausgeprägte Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung oder der Fähigkeiten, sich auf die Umwelt einzustellen. So, das war jetzt so noch in dem ICD-10 beschrieben, aber das ist bald nicht mehr aktuell. Und wie gesagt, diese Unterscheidung mit typischer, atypischer Autismus und Asperger-Syndrom wird es so nicht mehr geben. Es fällt alles unter die Autismus-Spektrum-Störung. Man macht da keine Unterschiede mehr.
Danke schön, Lucy. Ich finde auch immer wieder spannend, wie viel sich halt ja in der Psychologie auch einfach verändert. Und deswegen danke, dass du auf jeden Fall die Unterform nochmal so benannt hast, aber auch mit dem Hinweis, dass das so nicht mehr weiter fortgeführt wird, also im ICD-11, wenn er denn dann mal kommt. sieht das Ganze halt eben anders aus und da wird darauf eben verzichtet. Man geht ja dann eher auch wie im DSM-5 auch davon aus, dass das Ganze auf einer Dimension liegt mit verschiedenen Ausprägungen. Da sind die Unterformen dann ja nicht komplett weggelassen, sondern sie sind eben auf der Dimension des Autismus-Spektrum halt aufgeteilt. Und das ist ja so ähnlich wie bei uns, dass man nicht sagen kann, ich bin komplett introvertiert oder komplett extravertiert. Nee, das ist eine Dimension, auf der man unterschiedliche Ausprägungen hat. Und ich finde, so ist das bei Störungsbildern eigentlich auch wirklich sehr gut nachvollziehbar. Ja, dann kommen wir aber zum nächsten Punkt und das ist die Epidemiologie, also quasi so Fakten rund um das Störungsbild. Und sonst ist das eine Rubrik, die bei uns eher ein bisschen kürzer ist. Zum Autismus-Spektrum gibt es aber relativ viel zu sagen, weil es eben auch ein sehr differenziertes Störungsbild sein kann oder sehr diverses, um eher zu sagen, und es da auch ein paar Einschränkungen gibt. Und generell ist es so, dass die Diagnose bei erwachsenen Personen erst in den 90er Jahren eingeführt wurde. Vorher gab es nur den kindlichen oder den frühkindlichen Autismus, aber eben nicht bei erwachsenen Personen. Und das Asperger-Syndrom gilt als leichte Form von Autismus und leicht meint hier, dass die Schwierigkeiten, die Menschen mit diesem Asperger-Syndrom im Alltag haben, von außen eben nicht direkt ersichtlich sind, während sie einem bei schweren Formen förmlich ins Auge springen. Beim Autismus liegt im Vergleich zu den meisten anderen psychischen Erkrankungen ein höheres Erkrankungsrisiko beim männlichen Geschlecht vor. Und dabei sind Männer im Vergleich zu Frauen 8-mal so häufig betroffen. Allerdings besteht auch hier ein Problem, welches sich generell durch den medizinischen Bereich, egal ob es sich um körperliche oder psychische Erkrankungen handelt, zieht, nämlich die Diagnosekriterien beruhen ausschließlich auf männlichen Probanden. Das heißt, dass die Diagnosekriterien eben weniger auf das weibliche Geschlecht zutreffen und folglich auch weniger Frauen mit der Diagnose Asperger-Syndrom oder generell Autismus diagnostiziert werden. Bei Mädchen und Frauen kann das Störungsbild also ganz anders aussehen, als die Diagnosekriterien es vorgeben oder als bei männlichen Betroffenen. Oft sind die Spezialinteressen von Frauen und Mädchen vielleicht nicht Computer, sondern eher Literatur oder Mode und das entspricht nicht diesem typischen Asperger-Klischee und macht es dann sehr viel unwahrscheinlicher, dass jemand bei einem Mädchen oder bei einer Frau an diese Diagnose überhaupt denkt. Und außerdem sind sie oft besser darin, ihre Probleme zu verbergen. Sie geben sich oft größere Mühe, soziale Codes zu entziffern und sich soziale Normen anzupassen. Derzeit laufen aber einige Langzeitstudien, die in Anführungsstrichen den weiblichen Autismus erforschen. Die Prävalenzzahlen aus dem Jahr 2014 berichten von einer Prävalenz von ca. 1,7%. Das entspricht ungefähr einer von 59 Geburten. Und die meisten Prävalenzzahlen pendeln so im Bereich zwischen 0,8% bis 1,3%. Per Definition beginnt das Asperger-Syndrom ja bereits im frühen Kindesalter und bleibt bis ins Erwachsenenalter bestehen. Die Kernsymptome bleiben an sich zwar bestehen, verändern sich aber mit dem entsprechenden Lebensalter, wobei die Qualität der Symptome gleich bleibt. Das heißt auch, dass die Grundsymptome weitestgehend unverändert sind. Die Quantität der Symptome, also die Anzahl oder die Menge der Symptome, kann sich aber durchaus verändern und das kann in die positive oder auch in die negative Richtung sein. Das heißt beispielsweise kann sich das Sozialverhalten immer weiter verbessern. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass funktionelle Beeinträchtigungen dazukommen, wie beispielsweise in der Bewältigung des Alltages. Positiv hervorzuheben ist bei erwachsenen Betroffenen, dass die Symptome nicht die Auswirkungen auf das tägliche Leben bestimmen müssen. Häufig ist es nämlich so, dass sie kompensierende Ressourcen entwickelt haben bzw. diese gekonnt einsetzen können, beispielsweise durch besondere kognitive und sprachliche Fähigkeiten oder auch Spezialbegabungen. Außerdem bewegen sie sich möglicherweise in einem sozialen Umfeld, das mehr oder weniger kompatibel mit den störungsbedingten Defiziten ist. An dieser Stelle sei aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass nicht jede oder jeder Patientin mit Asperger-Syndrom behandlungsbedürftig ist oder unter den Symptomen leidet. Denn das Leben wird weniger durch die unveränderbaren Grundsymptome geprägt, als vielmehr durch die individuellen und sozialen Bedingungen, die die Symptome erst krankheitswertig erscheinen lassen. Der Verlauf der Störung wird durch oftmals zusätzliche psychische Störungen, also Komorbiditäten, verkompliziert. Und am häufigsten treten folgende psychische Störungsbilder auf, nämlich zusätzlich zu der Grunderkrankung. Das ist einmal ADHS und hier insbesondere die Aufmerksamkeitsstörungen und die Impulsivität. Dann auch Tickstörungen, das hat die Lucy auch eben schon mal so ein bisschen angesprochen, und dann auch bis hin zum Tourette-Syndrom. Und dabei entwickeln rund 80% der Betroffenen irgendeinen Tick. Dann Zwangsstörungen, hier sind es vor allem Stereotype, die immer wieder auftreten, also immer wiederkehrende Verhaltensmuster, aber auch eigenständige Zwänge, die komplett losgelöst sind vom Autismus, wie zum Beispiel ein Waschzwang. Häufig tritt der Autismus auch noch zusammen mit Depressionen oder mit einer depressiven Reaktion bzw. auch Anpassungsstörung auf. Und das tritt insbesondere dann auf, wenn Lebensveränderungen oder neue Lebensabschnitte eintreten, die als sehr belastend erlebt werden, wie zum Beispiel das Ende der Schulzeit, der Verlust von Alltagsroutinen oder auch der Beginn eines Studiums. Das bedeutet für Betroffene häufig einen massiven Verlust ihrer jahrelangen Routinen. Dann sind auch Essstörungen noch häufig in Verbindung, die auftreten, vor allem die Anorexia nervosa, also umgangssprachlich die Magersucht. Hier könnt ihr auch nochmal in Folge 2 reinhören. Denn häufig ist es bei Personen mit Autismusstörungen so, dass sie Essensgewohnheiten sehr, sehr stark ritualisieren und daraus kann eine Essstörung entstehen. Außerdem treten sehr häufig noch schizophrene Episoden und auch die bipolare Störung auf. Allerdings kann man nicht erklären, warum das so ist. Und im frühen Kindesalter kommt es auch häufig zu organischen psychischen Störungen wie etwa die Epilepsie oder auch teilweise Intelligenzminderung. Genau, das war's dann einmal zu der Epidemiologie.
Ja, dann kommen wir direkt zu unserem Talk. Annika, hast du Erfahrung mit der Autismus-Spektrum-Störung in dem Berufsalltag auf Station schon mal gemacht oder auch privat?
Ich wollte dich eigentlich zuerst fragen.
Ach so, du kannst mich auch zuerst fragen.
Ich hatte nämlich gar nicht so viel, was ich dazu sagen kann. Also ich hatte nur einmal einen betroffenen Patienten, das war, wie wäre es auch sonst anders, in der Ausbildung gewesen, nämlich in der KIU, also der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich habe aber zudem, ehrlich gesagt, nicht mehr viel Erinnerung. Ich weiß nicht, ob mein Einsatz während der Ausbildung dann schon vorbei war oder ob der dann irgendwie verlegt wurde oder entlassen wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, woran ich mich noch erinnere, ist, dass der diese Zauberwürfel hatte. Weißt du, was ich mit Zauberwürfel meine?
Diese Rubik's Cubes oder wie heißen?
Genau, mir ist nämlich der Name nicht mehr eingefallen. Und ich weiß noch, dass wir als Kinder immer Zauberwürfel gesagt haben. Aber manchmal bin ich mir nicht sicher, ob meine Schwester und ich uns einfach Worte ausgedacht haben oder ob das tatsächlich existiert. genau, der hatte so verschiedene Zauberwürfel. Also nicht nur diese ganz einfachen quadratischen, sondern der hatte das in verschiedenen Formen noch. Also die waren dann in anderen Dimensionen, mehr rautenförmig zum Beispiel, oder der hatte das auch als Trapez, und also so ein Dreieck, und auch mit ganz vielen verschiedenen Farben. Dann waren da noch Symbole drauf und die hat er die ganze Zeit halt bearbeitet und hat dann auch, also wenn er Kontakt zu uns aufgenommen hat, dann eben nur über diese Zauberwürfel, dass er eben gezeigt hat, dass er wieder damit fertig ist. Er hat das auf die Fensterbank gestellt, wie so Pokale, kann man eigentlich sagen. Und dabei war der auch total ruhig und ausgeglichen, aber auch total in sich gekehrt. Und wenn er aber mit uns zum Beispiel gesprochen hat, dann wirklich nur sehr bedürfnisorientiert und meistens sehr impulsiv. Also der war sehr oft auch sehr, sehr wütend. Ich glaube auch, weil er gemerkt hat, dass er vielleicht mit den anderen Kindern nicht ganz so gut zurechtkommt. Vielleicht hatte er aber auch nicht das Interesse, aber unter irgendetwas hat er auf jeden Fall gelitten. Und dann war der immer sehr wütend. Also er hat das immer sehr stark externalisiert. Der hat einen schon noch beleidigt oder gegen Dinge geschlagen oder so. Und der konnte keinen Blickkontakt halten, egal mit wem der eigentlich gesprochen hat. Und meistens hatte er eben diesen Würfel auch dabei, wo er dann ja auch gar nicht in die Bredouille kam, quasi jemanden anzuschauen, wenn er mit dem spricht, sondern er hat halt immer auf diesen Würfel geschaut. Aber mehr kann ich zu ihm tatsächlich auch nicht sagen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich hatte keinen Patienten, der die Diagnose fest hat, aber wo ein Verdacht bestand. Und das ist sogar relativ aktuell. Das ist halt ein Patient oder war halt ein Patient, der kam zu uns zum Entzug von Alkohol und Benzodiazepinen. Und es hieß dann schon damals im Aufnahmegespräch, ja, es lief mal Diagnostik in Richtung Autismus-Spektrum-Störung, aber auch in Richtung fraglich-psychotische Symptomatik. Das war bei dem unfassbar schwer zu greifen, aber es haben auch ganz viele Punkte Richtung Autismus haben gepasst. Ein paar Punkte aber auch nicht, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das war auch, als ich mich mit der Folge befasst habe, kam da mir immer wieder in den Kopf, weil so viele Sachen haben einfach irgendwie so wie Faust aufs Auge gepasst. Also also zum Beispiel, der konnte einem auch nicht beim Reden in die Augen schauen, dass das, also nicht, dass das jetzt ein auch schon angebender Punkt war, aber der hat auch immer so genestelt, also mit seinen Fingern immer so rumgespielt irgendwie, halt so ein Tick in Anführungsstrichen. Also das war immer da irgendwie. Und also für den war auch so schwingungsfähig im Kontakt sein irgendwie gar nichts. Der hat wirklich auch immer nur ganz straight geradeaus geredet oder so, war auch irgendwie im Gespräch selber irgendwie gar nicht in der Lage, halt so mitzuschwingen, irgendwie mal irgendwie zu scherzen oder der war auch, also oder zum Beispiel auch zu verstehen, warum man zum Beispiel jetzt gerade ihn als anstrengend empfindet, weil der war im Kontakt, es war wirklich nicht einfach mit dem, es war wirklich unfassbar schwer. Und wenn man dann wirklich zum 10. Mal dasselbe wiederholt hatte, hat er dann nicht verstanden, warum man dann nicht mehr so die Ruhe selbst war. Um das jetzt irgendwie so zu umschreiben, ohne auf die Situation genau einzugehen.
Ja, du hattest am Anfang gesagt, dass das relativ aktuell ist und da so der Verdacht im Raum steht. Ist das jetzt dein Verdacht oder ist das tatsächlich auch eine Verdachtsdiagnose, die ärztlicherseits gestellt wurde?
Das ist eine Verdachtsdiagnose, die innerhalb bei uns im Team kommuniziert wurde. Da ist tatsächlich auch schon mal in Vergangenheit in anderen Kliniken und auch schon Jahre her sind da auch schon Testungen gelaufen. Problem war, es gab, wir haben keine Schweigepflichtsentbindung bekommen, sodass die Ärzte keine Befunde einfordern durften und wir im Endeffekt nicht wissen, was da jetzt konkret warum gekommen ist. Oder ob man, ja. Das Problem war, der ist damals auch, hat die Behandlung vorzeitig beendet, dass man das jetzt auch nicht nochmal in Angriff genommen hatte, dass man das dann so bei uns zum Beispiel nochmal eine Testung durchgeführt hätte. Soweit ist es ja, halt gar nicht mehr gekommen tatsächlich, aber ja.
Ich glaube, dass auch, also das hatte ich auch so ein bisschen gelesen, als ich nach Fallbeispielen gesucht habe, landet man ja manchmal in so komischen Foren und so. Und hatte dann auch einer geschrieben oder mehrere, dass die häufig auch gar nicht in Therapie gehen möchten oder das versucht haben und dann gemerkt haben, nee, das will ich eigentlich gar nicht, weil wenn sie zum Beispiel diese Spezialbegabungen haben oder eben nicht im Beruf Probleme haben, dann sind die eigentlich häufig doch sehr zufrieden auch damit oder können ganz gut mit der Störung auch umgehen, weil sie sagen so, ja, ich kann etwas, was andere halt nicht können oder ich kann das halt besser unter weniger Anstrengung. Mhm. Dafür haben die natürlich Einbußen, zum Beispiel so in sozialen Kontakten. Aber ich finde es dennoch ganz nachvollziehbar, dass sie auch sagen so, nee, eigentlich weiß ich jetzt nicht genau, was mir eine Therapie bringt, also jetzt bezogen auf eben diese ganzen Spezialbegabungen oder Fähigkeiten, die die haben, weil sie sagen, ich will das ja irgendwie auch nicht verlieren oder das irgendwie drosseln, weil ich habe ja einen Mehrwert davon.
Mhm. Ja, die ziehen so einen positiven Nutzen einfach daraus und finde ich eigentlich ganz gut so. Es ist ja auch immer so, für die eine Person ist so eine Diagnose eine Strafe, mhm, und für die anderen oder für eine andere Person ist so eine Diagnose eine Befreiung, weil man weiß, mhm, was ist. Und ich glaube, also ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt, auch von Betroffenen. Mhm. Und da war auch eine, die hat halt gesagt, ja, die hat halt immer gemerkt, die ist anders und sie wusste nie wirklich, was los war, bis sie halt irgendwann halt Autismus-Spektrum-Störung halt diagnostiziert bekommen hatte. Und sie fühlt sich auch gut damit. Die findet das, mhm, die findet ihr Leben gut so, sie findet das gut so, dass sie, also sie hat halt gesagt, zum Beispiel sowas wie Smalltalk versteht sie nicht. Also entweder redet, mhm, man straight geradeaus über ein bestimmtes Thema oder man redet halt gar nicht miteinander. Und sie zieht halt einfach einen positiven Nutzen daraus, dass sie halt einfach ihre Zeit halt nicht mit unnötigen Dingen im Leben verschwendet. Mhm. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute, positive Ansicht darauf. Mhm. Insofern man halt echt nicht im Leben dadurch eingeschränkt wird.
Ja, genau, das ist, glaube ich, halt auch wichtig dabei. Ne? Also wenn man selber nicht darunter leidet oder andere darunter leiden, dann ist es ja auch per Definition keine Störung. Ne? Also das ist ja im ICD-10 schon sehr festgeschrieben. Mhm. Jemand, egal ob man das selber ist oder das Umfeld, muss quasi darunter leiden, also einen Leidensdruck haben, damit das überhaupt ja einen Krankheitswert hat. Und an der Stelle kann man vielleicht mal sagen, okay, das Kriterium macht hier vielleicht doch auch einfach sehr viel Sinn. Und generell ist es nicht nur bei Personen, die an Autismus erkrankt sind oder ja, da eine Störung vorliegt in dem Spektrum, von Vorteil, wenn sie Dinge einfach als Herausforderung betrachten oder halt auch differenzieren können, das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen und ich kann meine Stärken so und so einsetzen, sondern halt auch bei Personen, die eben nicht betroffen sind, egal von welcher Störung das jetzt ist, ist es immer die, ja, für die psychische Gesundheit auf jeden Fall beste Umgehensweise, etwas als Herausforderung zu betrachten, mit potenziell Erfolg, der dahinter steht, anstatt immer damit beschäftigt zu sein, irgendwie Misserfolge zu vermeiden, weil man dadurch halt einfach immer ja darauf bedacht ist, keine Fehler zu machen, immer die Schuld bei sich zu suchen und so und bloß keinen Fehler zu machen. Und das macht, da gibt es Studien zu, auf Dauer sehr, sehr unglücklich und darüber dann tatsächlich auch sehr krank. Und Autisten können das anscheinend ganz gut eher Dinge als Herausforderung betrachten.
Ja, total. Ich finde das total interessant. Also
ja, ein Benefit aus dem Studio. Ja, nee. Genau, aber du sagtest, das war jetzt nicht der einzige Patient, den du ja im Klinikalltag kennengelernt hast. Gibt es da noch jemanden, der dir da so eingefallen ist bei der Recherche?
Ach so, habe ich das gesagt?
Ja.
Echt? Nee, also dann habe ich mich, glaube ich, falsch ausgedrückt. Also es ist der einzige. Also ich habe nie jemanden auf Station gehabt mit der festen Diagnose Autismus-Spektrum-Störung. Mhm. Das war jetzt somit der einzige, bei dem der Verdacht bestand. Und bei der Recherche kam mir der immer wieder in den Kopf, gerade bei bestimmten Punkten. So, ich habe was durchgelesen, so, ah, das hat der, das macht der genauso. So wirkt der. Ja. Wirklich immer wieder. So kam der mir in den Gedanken. Aber sonst habe ich leider auch keine, also was heißt leider, ich glaube, man versteht schon, wie ich das meine. Ich habe halt sonst keine Erfahrung mit dem Störungskrankheitsbild gemacht, auch nicht im Privaten. Ja. Nee.
Ja, ich auch nicht. Also im Privaten auch nicht. Habe jetzt nur irgendwie mitbekommen, also so im ja, Bekannten- oder familiären Kreis, aber etwas weiter ausgeworfen sozusagen, ist jetzt ein Kind, ein Junge in die Schule gekommen, also gerade erst eingeschult worden in die erste Klasse. Und da war dann irgendwie auch wohl die Frage, ob der nicht Autismusstörung diagnostiziert bekommen. Und da hatten sich die Eltern dann halt Gedanken gemacht, ja, muss der dann auf eine extra Schule gehen? Soll das eine inklusive Schule sein? Soll das eine ganz normale Schule sein, dass der quasi ein normales Umfeld hat und so? Da hatte ich halt einfach nachgefragt, so ja, wie kommt es denn zu dem Verdacht des Autismus? Weil also ich habe den Jungen jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und mir ist da tatsächlich nichts Ungewöhnliches aufgefallen, aber kann ja natürlich sein, dass der im Alltag auffälliger ist. Deswegen hatte ich da einfach mal nachgefragt. Und die meinten dann auch so die Eltern so, ja, die waren da tatsächlich auch ein bisschen baff, als das im Raum stand, dass eine Kindergärtnerin das irgendwie angesprochen hatte. Meinte ich so, okay, wie kommt die Kindergärtnerin so da drauf? Und dann meinten die so, ja, auch ganz lustige Geschichte. Und ich denke mir immer so, na, okay, so lustig finde ich die Geschichten meistens nicht, die so anfangen. Meinten die so, ja, diese Kindergärtnerin hätte eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, so ein Coaching-Seminar, irgendwie sowas, so eine Weiterbildung quasi gemacht zum Thema Autismus-Spektrum-Störung. Und dann wäre ihr das im Zuge dessen quasi aufgefallen. Und ich muss sagen, sowas ist immer recht gefährlich, weil wenn man zum Beispiel so eine Weiterbildung oder sowas macht, dann neigt man sehr, sehr stark dazu, auch die ganze Aufmerksamkeit in diese Richtung zu fokussieren. Also dann sieht man plötzlich bei anderen Leuten genau das, was man gerade gelernt hat. Mhm. Und ja, kommt dann vielleicht zu schnell zu einer möglichen Diagnose. Und in dem Fall hatte ich den beiden dann auch geraten, dass sie doch bitte mit ihrem Kind auch das Ganze mal ärztlich, psychiatrisch abklären lassen sollen und in ja, der psychologischen und auch der ärztlichen, psychiatrischen Untersuchung kam halt raus, dass kein Autismus-Spektrum vorliegt und es dafür eigentlich so gut wie keine Anhaltspunkte gibt, beziehungsweise dass alles Verhaltensweisen sind, die für das Kind in dem Alter total normal sind und die sich halt auch sehr wahrscheinlich irgendwann rauswachsen. Wenn sie sich nicht rauswachsen, dann könnte es sein, dass das in die Richtung geht. Aber zum aktuellen Zeitpunkt deutet da halt nichts darauf hin. Und da vielleicht nochmal der Appell, wenn man sich sehr, sehr stark mit einem Thema beschäftigt, neigt man dazu, dass die Aufmerksamkeit eben darauf sehr stark fokussiert ist. Und bitte keine voreiligen Schlüsse dann ziehen, sondern versuchen, diese Expertenbrille, sage ich mal, durch die man alles betrachtet, auch mal auszuziehen. Denn das kann fatale Folgen haben.
Richtig und wichtig zu sagen.
Ja.
Sollen wir dann weitermachen?
Mhm.
Dann machen wir mal weiter. Und zwar, ja, also das ist mir ein bisschen unangenehm zu sagen, aber das sagen wir in jeder Folge und das sagen wir zu jedem Störungsbild. Und zwar, also erstmal, ich gehe jetzt so auf die Erklärungsmodelle ein, so warum, weshalb, wieso entsteht Autismus, warum hat das jemand? Ja, also wie gesagt, unangenehm zu sagen, aber es gibt keine genaue Ursache für die Autismus-Spektrum-Störung. Ja, es ist bis heute nicht vollständig verstanden. Es wird davon ausgegangen, dass eine Kombination aus genetischen, neurobiologischen und Umweltfaktoren zur Entstehung von der Autismus-Spektrum-Störung beiträgt. Und ja, ich habe einfach mal ein paar Punkte zusammengefasst. Ich habe so ein paar Oberpunkte benannt. Also Punkte, die in Betracht gezogen werden, dass die halt zur Entstehung halt mit beitragen. Und da habe ich, der erste Punkt bei mir ist einmal die Genetik. Ja, genetische Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von der Autismus-Spektrum-Störung. Studien haben gezeigt, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Autismus in Familien vorkommt. Es wurden ganz bestimmte Genmutationen und Genvarianten identifiziert, die mit einem erhöhten Autismusrisiko in Verbindung stehen. Und im Zusammenhang mit der Genetik habe ich direkt den nächsten Punkt, einmal neurobiologische Faktoren und Untersuchungen des Gehirns von Personen mit Autismus haben halt gezeigt, dass es Abweichungen in bestimmten Gehirnstrukturen und auch Gehirnfunktionen geben kann. Diese Unterschiede können die Art und Weise beeinflussen, wie Informationen verarbeitet werden, sowie die Wahrnehmung und auch die Verarbeitung von sensorischen Reizen. Ja. Ein weiterer Punkt wäre oder könnte sein, pränatale Faktoren. Und da haben Untersuchungen darauf hingewiesen, dass bestimmte pränatale Faktoren wie Infektionen während der Schwangerschaft, hormonelle Veränderungen oder auch Umweltbelastungen das Risiko für Autismus erhöhen könnten. Und es wird davon ausgegangen, dass die zukünftige Entwicklung des Gehirns dann eine Rolle spielt. Dann habe ich auch noch einmal Umweltfaktoren. Und da gibt es Hinweise darauf, dass Umweltfaktoren wie Geburtskomplikationen, Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien oder Toxinen eine Rolle spielen könnten, also zur Entstehung. Aber das sind halt, das habe ich jetzt sehr, sehr extrem oberflächlich gehalten. Diese Faktoren sind natürlich sehr komplex und ja, aber ich wollte es trotzdem mal mit einbringen. Und dann habe ich noch einmal einen letzten Punkt, und zwar einmal die Neuroentwicklung und die in Anführungsstrichen Verdrahtung. Also kurz erklärt, also während der frühkindlichen Entwicklung durchläuft das Gehirn eine komplexe Verdrahtung und Bildung von Verbindungen zwischen den ganzen Neuronen. Störungen in diesem Prozess können halt zu diesen beobachteten Unterschieden in der Funktionsweise des Gehirns bei Personen mit Autismus beitragen. Also, dass irgendetwas falsch verbunden wird, grob gesagt. Also was irgendwie nach links soll, hat ist dann aber nach rechts abgebogen. So jetzt ganz banal daher gesagt. Es ist aber wichtig zu betonen, dass Autismus eine äußerst vielfältige Störung ist und die genauen Ursachen von Fall zu Fall variieren können. Es gibt keine einfache Ursache für Autismus, sondern eher eine wirklich sehr komplexe Wechselwirkung aus verschiedenen Faktoren, die ich jetzt eben mal so benannt habe, die dazu beitragen könnten. Und die Forschung in dem Bereich ist auch weiter im Gange und es gibt auch noch viel zu lernen und auch noch viel zu herauszufinden, um halt ein umfassendes Verständnis halt für die Entstehung von Autismus dann irgendwann entwickeln zu können. Und ich hoffe, dass da in den nächsten Jahrzehnten, dass man da vielleicht bahnbrechende Entwicklung macht.
Ja, dann vielen Dank für die Erklärungsmodelle und ja, genau das, was du gesagt hast, so ja, es ist mir ein bisschen peinlich, das zu sagen, das sagen wir eigentlich in jeder Folge, genau das dachte ich mir auch und so geht es mir auch in jeder Folge, aber heißt ja auch einfach nur, es gibt noch genug zu forschen und wir entwickeln uns alle weiter und genauso halt auch das Verständnis von Störungsbildern. Kommen wir zur Therapie. Ähnlich ist es auch hier. Es existiert nämlich bislang keine Therapie, die die Grundsymptome an sich beseitigen kann. Jedoch gibt es einige Störungsbereiche, die durch Therapie positiv beeinflusst werden können, wie zum Beispiel der Umgang mit den Symptomen, der Ausprägungsgrad, die funktionellen Auswirkungen und auch die Begleitsymptome. Und für das Kindes- und Jugendalter existieren einige empirische und valide, also zuverlässige Testverfahren, die vor allem aus der Verhaltenstherapie stammen. Für das Erwachsenenalter existieren diese allerdings nicht. Erwachsene Personen, die nicht schon im Kindesalter die Diagnose Autismus bzw. Asperger-Syndrom diagnostiziert bekommen haben, melden sich nämlich auch meistens erst bei Fachärztinnen oder Psychologinnen aufgrund von psychopathologischen Mischbildern und das häufig im Zusammenhang mit schweren psychosozialen Problemen am Arbeitsplatz oder eben in Beziehungen. Aus klinischen Expertenberichten geht allerdings eine wirksame Kombination aus Education, also Informationsvermittlung, und Aufklärung und Verhaltenstherapie hervor. Vor allem sollten hierbei die spezifischen Probleme des Erwachsenenalters in Verbindung mit dem Asperger-Syndrom im therapeutischen Fokus stehen. Und dabei wird zu Beginn eine Präferenzliste mit den Betroffenen erarbeitet bezüglich der Lebensbereiche oder generell Bereiche, deren Änderungen die Betroffenen vor allem wünschen oder die besonders dysfunktional sind. Und diese Präferenzen werden dann in absteigender Reihenfolge therapeutisch erarbeitet. Personen mit Asperger-Syndrom verstehen soziale Interaktionen nicht intuitiv und daher müssen sie diese Interaktion bewusst lernen, ähnlich wie man eine Fremdsprache oder halt eben Vokabeln lernt. Man kann das Ganze sich auch wie so das Erforschen einer anderen Spezies vorstellen. Und im Rahmen der Verhaltenstherapie werden dann auch häufig soziale Kompetenztrainings oder auch Emotionstrainings, weil ja häufig eben auch eine Impulsdurchbrüchigkeit vorhanden ist, werden diese Trainings dann häufig auch durchgeführt. Und auch die Gruppentherapie bietet sich bei diesem Störungsbild an, eben dadurch, dass es auch die interaktionellen Schwierigkeiten gibt. Und es gibt häufig ein Nachlernen von vor allem alternativen Verhaltensweisen, die die Defizite an sich verringern sollen. Des Weiteren werden auch Ressourcen und eventuelle Spezialbegabungen im therapeutischen Setting unterstützt. Und manchmal kann es auch sein, weil viele Betroffene eben erzählen, dass sie sich anders fühlen und dass ja, sie eigentlich durch so eine Andersartigkeit geprägt sind. Manchmal muss es auch eben nicht eine aktive Veränderung von gewissen Dingen sein, sondern vielleicht auch einfach die Akzeptanz, weil das sehr entlastend wirken kann, die Akzeptanz des Andersseins. Und wichtig ist insgesamt ein strukturelles Psychotherapieprogramm und darüber hinaus, dass nicht alle Übungen durchgeführt werden müssen, sondern nur die Übungen, die die Patienten auch als positiv wahrnehmen. Und so kann es beispielsweise sein, dass nicht jeder Betroffene Emotionen oder positive Aktivitäten überhaupt aufbauen möchte. Und das ist in dem Fall dann eigentlich auch total in Ordnung. Das Universitätsklinikum Freiburg hat ein spezifisches gruppenpsychotherapeutisches Programm namens FASTA, steht für Freiburger Asperger spezifisches Therapieprogramm für Erwachsene entwickelt, welches vor allem mit videografierten Übungen von alltäglichen Verhaltenssituationen arbeitet. Und durch diese Videos ist es den Betroffenen einerseits möglich, alltägliche Situationen realitätsnah zu analysieren und auch einzuüben. Andererseits können sie ihre Kompetenzen im Umgang mit den eigenen Schwächen aber auch verbessern. Das Ganze funktioniert ungefähr so wie ein Schauspieltraining, was eben mitgefilmt wird und aus dem man dann auch direkt lernen kann, weil man es analysieren kann und sehen kann, wie habe ich mich verhalten und auch wie haben die anderen sich im Vergleich zum Beispiel verhalten. Im Vorfeld einer Psychotherapie oder auch begleitend können auch Selbsthilfegruppen sehr stark empfohlen werden, denn die können die Therapie und Veränderungsprozesse wirksam unterstützen. Manchmal kann es aber auch notwendig sein, dass direkte Hilfen durch zum Beispiel Sozialarbeiterinnen hinzugezogen werden, wenn beispielsweise Schwierigkeiten beim Umgang mit Ämtern oder auch bei der Organisation von Ausbildung und Beruf bestehen. Das ist dann insbesondere notwendig, wenn eine Sicherung der eigenständigen Lebensführung erforderlich ist. Auch hier gibt es natürlich medikamentöse Zusatztherapien, die möglich sind. Dafür zugelassen sind beispielsweise niedrig dosierte atypische, also die neueren Neuroleptika, wie beispielsweise Risperidon, denn dadurch wird der Neurotransmitter Dopamin insgesamt reduziert und es kann dadurch eine Abnahme von Aggressivität und auch der Impulsivität erfolgen. Auch können Antidepressiva eingesetzt werden, die im Zusammenhang mit dem Asperger-Syndrom möglicherweise gegen soziale Ängste, sozialen Rückzug oder auch manche Stereotypien wirken können. Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, dass die durch die Medikamente hervorgerufenen positiven Effekte häufig durch unerwünschte Nebenwirkungen aufgehoben werden, sodass viele Personen sich gegen die medikamentöse Zusatztherapie entscheiden, einfach weil die Nebenwirkungen halt überwiegen. Und wenn wir uns auch mal so insgesamt die Folgen ansehen, die dieses Störungsbild für die Betroffenen mit sich bringen kann, steht an erster Stelle wahrscheinlich das wahrgenommene Anderssein, was von einigen Patienten auch häufig als wirklich schmerzlich, also als Schmerz, den sie spüren, erlebt wird. Dann natürlich auch die soziale Isolation, in die sie sich selbst begeben oder vielleicht auch, weil sie merken, ich komme nicht mit anderen Personen so gut zurecht und dann ziehe ich mich zurück. Und vor allem das Scheitern in Alltagsproblemen. Und das ist, glaube ich, besonders schwierig, weil sie einerseits zwar sehr besonders begabt sind, also viele von ihnen, andererseits aber im praktischen Leben sehr, sehr ungeschickt sind, worunter sie halt häufig auch einfach leiden, weil das ein sehr großer Spalt zwischen diesen Spezialbegabungen sein kann und dann dem, ich kriege keinen normalen Alltag auf die Reihe, wie andere Personen, die nicht erkrankt sind, es halt eben hinbekommen. Genau, das sind so im Wesentlichen eigentlich die Folgen, die man vielleicht zusammen suchen kann. Ich hatte auf Instagram ja auch gefragt, ob es irgendwie Betroffene gibt oder Leute, die andere Personen kennen. Da hat sich leider keiner direkt dazu gemeldet, was ich aber sehr spannend fand und auch Lucy zurückgemeldet hat. Eine Followerin hat uns gesagt, dass die Betroffenen den Begriff Asperger-Syndrom aus zweierlei Hinsicht häufig ablehnen. Einmal, weil es eben eine Störung oder eine Erkrankung impliziert. Das ist etwas, was ja generell die Kritik an diesen ganzen psychiatrischen Diagnosen ist, dass einige sich dadurch auch stigmatisiert fühlen. Und auf der anderen Seite gab es aber noch das Argument, und das war für mich komplett neu, dass Hans Asperger eben eine sehr, sehr starke Rolle in der Nazi-Vergangenheit hatte, in dem mit dieser Diagnose, die nach ihm natürlich benannt wurde, sehr viel Kindereuthanasie stattgefunden hat, also auch Kindstode, die eben eigentlich in Mordesabsicht dann durchgeführt wurden und dass daher die Betroffenen diesen Begriff auch ablehnen und das ist auch etwas, was uns sehr wichtig ist, am Ende der Folge nochmal zu sagen, dass man sich sowas einfach immer bewusst machen sollte und teilweise auch Bezeichnungen einfach mal hinterfragen sollte, woher kommt das überhaupt und was hängt damit zusammen. Ja, und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. Das war jetzt Folge 23 mittlerweile schon und wie immer schließen wir unsere Folge mit einem Zitat und das hat diesmal Lucy mitgebracht und dann hören wir doch einmal und sagen schon mal auf Wiedersehen.
Jeder auf diesem Planeten verdient es, gesehen und gehört zu werden. Jeder ist Teil des menschlichen Orchesters und hat eine Melodie, die gespielt werden muss.
Zitat Ende.